Hallo Nima, hallo zusammen.
Hallo zusammen, grüßt euch.
Heute reden wir bei Money Matters mal wieder über ETF. Aber Achtung, es geht tief. Wie funktioniert das mit dem Preis beim ETF? Was muss ich bei den Währungen beachten? Und noch viel mehr Fragen, die ich kann, aber auch solche, die ihr über Instagram eingereicht habt. Ich stelle die Fragen im Nima Puyan von Invesco. Money Matters, der Podcast von Miss Finance mit mir, Angela Migin, und ExpertInnen, die ihr Wissen rund um Geld mit uns teilen. Sponsorin von Money Matters ist die Bank Claire. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön für die Unterstützung. Und wenn du jetzt noch nicht ganz genau weißt, was ein ETF ist und was der kann, dann kann ich dir sehr empfehlen, die Folge 24 und 8 zu hören. Die Folge 8 klärt nochmal ganz von vorne, was ein ETF überhaupt ist. Weil heute rede ich mit dem Nima über Sachen, die schon ein bisschen komplexer sind.
Nee, schon mal.
Keine Angst. Wir gehen schon ein bisschen ins Detail.
Yeah, ja, klar.
Und darum habe ich eben auch gerade mit Invesco einen Interviewpartner ausgesucht, der selber ETFs rausgibt. Das heisst Emittent in der Fachsprache, gell?
Richtig, genau. Ja.
Danke, Nima, dass du uns heute Einblick gibst.
Gerne. Freue ich mich auch.
Und darum fange ich jetzt gerade auch mit der Frage an, also was macht Invesco denn überhaupt?
Was macht Invesco? Ja, vielleicht einfach ein paar Stichworte zu uns als Emittent, wie du so schön gesagt hast, oder Asset Manager auch, wie man uns bezeichnet. Wir sind ein amerikanisches Unternehmen, managen 1.500 Milliarden in US-Dollar gerechnet, in Aktien und Obligationen und ein Drittel davon, also 500 Milliarden effektiv in ETFs. Ja, ETFs stehen ja für Exchange Traded Funds und damit sind wir einer der größten Anbieter weltweit. Ja, also das ist eigentlich, was Invesco als Anbieter macht, ETFs. Aber auch aktive Fonds. Das sind so die zwei Teilbereiche.
Und ich habe gesagt, ich habe auf Instagram gefragt, eben, was wollen die Leute auch wissen. Und mich nimmt das auch mega Wunder. Die häufigste Frage war, wer bestimmt denn überhaupt, was in den ETF reinkommt?
Gute Frage. Das sieht folgendermaßen aus. Du hast ja, wenn du ein ETF nimmst, replizierst du ja einen Index. Was ist ein Index? Der SMI ist ein Index. Ja. Das heißt, der Index gibt automatisch vor, welche Titel im ETF sein müssen. Anderes Beispiel, der S&P 500. Das ist der US-Index. Ja? Das bedeutet, es sind die 500 größten Unternehmen der USA. Ja? Das sind die Unternehmen, die eben Teil von diesem Index sind und dann auch Teil von unserem ETF natürlich. Heißt, wenn jetzt ein Anleger in ein ETF investiert, kauft er jeweils den Index oder den Markt. Da gibt es dann eben nicht den Portfolio-Manager, der eine aktive Entscheidung trifft und sagt, heute übergewichtig Apple und morgen untergewichtig Meta, sondern man kauft den Markt als Ganzes.
Aber ich glaube, es gibt gerade noch spannende Anschlussfragen. Das heißt, ihr geht ja nicht den Index raus. Sondern ihr bildet das einfach nachher. Das heisst, das machen auch noch andere Unternehmen.
Ja.
Und ist denn das der Grund, warum es vielleicht manchmal, wenn man einen ETF sucht, 7-mal der gleiche ETF gibt?
Ja, das ist genau der Punkt. Also wir sprechen ja genau darüber, dass wir Indizes abbilden. MSCI ist ein Indexanbieter. S&P, die ich eben erwähnt hatte, das ist ein Indexanbieter.
Das sind übrigens Unternehmen, wo man, also bei MSCI kann man ja auch Aktien, wo MSCI kaufen.
Genau, das ist das Unternehmen selbst. Mhm. Allerdings ist das Geschäftsmodell von MSCI, also dem Unternehmen, eben Indizes auszugeben, ja, auf die verschiedenen Märkte. Und wir als ETF-Anbieter, es gibt ja diverseste ETF-Anbieter auf dieser Welt, unsere Aufgabe ist es dann, den jeweiligen Index mit einem ETF abzubilden. Ja, der eine bildet sie dann mit einer vollen Replikation ab. Der andere bildet den Index synthetisch ab. Das ist dann wieder ein bisschen ein komplexeres Thema. Und daher gibt es eben 6, 7, manchmal 8 ETFs auf denselben Index. Und das ist dann auch die Komplexität natürlich als Anleger. Welchen ETF wähle ich jetzt aus? Was sind die Vor- und Nachteile von den verschiedenen ETFs? Aber im Großen und Ganzen kann man schon sagen, dass die ETF-Anbieter versuchen natürlich so eng wie möglich am Index zu sein. Und so gut wie möglich den Index auch abzubilden. Aber jeder hat halt seine Stärken und Schwächen, wie auch jedes andere Unternehmen. Das ist dann der Grund für deine Frage, warum es dann 7 ETFs auf denselben Index gibt.
Mein Lieblingsbild für das ist eigentlich, wie wenn ich in die Migros gehe, posten. Ja. Und dann hat es auch 7 verschiedene Mayonnaise.
Richtig.
Und die eine hat halt Freilandeier drin, die andere Bio-Eier drin, die eine hat keinen Konservierungsstoff drin. Und eigentlich ist alles eine Mayonnaise.
Ja.
Aber für jede Person gibt es dann die beste Mayonnaise.
Und richtig.
Du und ich haben vielleicht nicht die gleiche, die wir am liebsten haben.
Also wir versuchen dann eher die Bio.
Oh, sehr gut.
Nein, jetzt mal Spaß beiseite. Mhm. Jetzt ESG oder Nachhaltigkeit ist ein ganz großes Thema. Und da gibt es natürlich dann wieder den einen Anbieter, der versucht dann eher CO2-reduzierte ETFs rauszubringen auf Indizes, wo es eben eine CO2-Reduktion gibt oder eben auf Nachhaltigkeit viel Wert gelegt wird. Und da hast du dann wieder die Unterschiede. Und das ist genau dann dein Beispiel, Bio-Mayonnaise versus normale Mayonnaise. Also das gibt es eins zu eins genauso dann auch dann in der ETF-Industrie.
Wir gehen schon ganz tief.
Ja.
Du hast jetzt das Thema Nachhaltigkeit reingebracht. Etwas, was in den ETFs auch immer wieder kritisiert wird,
ja,
ich glaube, eines von der wenigen Sachen, sind, dass die Stimmrechte ja nicht vom Endkonsument selber ausgeübt werden können, sondern von Invesco dann zum Beispiel ausgeübt werden.
Ja.
Kannst du dazu etwas sagen?
Ja, sehr gerne. Also letztendlich, wie wir die Stimmrechte ausüben, das primäre Ziel ist wirklich dann Nachhaltigkeit. Also wir versuchen einen positiven Einfluss zu nehmen mit unseren Stimmrechten auf die Unternehmen. Das bedeutet Arbeitsschutz, Mitarbeiterrechte und all dies. Das ist dann wirklich bei uns ganz oben auf der Agenda, wenn wir Stimmrechte ausüben. Und wie wir das machen, ist, wir addieren alle unsere Stimmrechte innerhalb von Invesco, egal ob es von der ETF-Seite ist, als auch von der aktiven Fondsseite, und haben da natürlich eine ganz andere Marktmacht, um Einfluss zu nehmen beim Management der Unternehmen über unsere Stimmrechte. Genau, so machen wir es, so machen es aber auch viele andere ETF-Anbieter. Und ich sehe es jetzt nicht nachteilig, um es so zu sagen, weil wenn du jetzt überlegst, wenn ich mit sagen wir mal, 1.000 Stutz investiere, was kann ich dann natürlich bewirken? Nicht viel, ja. Wenn jetzt allerdings ein Asset Manager wie Invesco investiert mit sagen wir mal, ein paar hundert Millionen, da können sie natürlich ein ganz anderes Gewicht reinnehmen beim Management. Von eigentlich sehe sogar vorteilhafter, als wenn man als Kleinanleger versucht, da ihren Einfluss zu nehmen, was sehr schwierig ist.
Ich muss vielleicht noch mal einen Schritt zurück. Ich habe dir die Frage sehr schnell gestellt.
Yeah.
Vielleicht so eine Erklärung, wenn man eine Aktie kauft, dann hat man in vielen Fällen Stimmrecht, KGV. In der Schweiz zum Beispiel kann man abstimmen über den Managementlohn.
Yeah.
Und wenn man einen ETF kauft, dann verliert man das Recht eigentlich in dem Sinn, beziehungsweise der ETF-Anbieter
stimmt für dich als Anleger dann ab.
In dem Umfang, wie du jetzt gerade erklärt hast, mit den verschiedenen Werten, die dahinter stehen.
Ja. Mhm.
Und ist dann auch so, dass sich die Unternehmen vielleicht eher zulassen, weil er mehr Gewicht
hat? Ja, natürlich, klar. Natürlich. Also wir sind dann natürlich ein größerer Anleger bei dem Unternehmen. Und natürlich haben wir einen ganz anderen Einfluss aufs Unternehmen. Als wenn jetzt ein Kleinanleger jetzt die Stimmrechte abgibt, der nächste mit 500 Stutz die Stimmrechte, weißt du, das ist dann, da hat man nicht eine.
Wenn ich ein böses E-Mail schreibe, dann komme ich vielleicht eine Antwort über, aber wenn
vielleicht
ich
eins schreibe, nicht.
Ja,
genau. Ja.
Okay.
Deswegen ist es eigentlich gar nicht so schlecht, wenn man das Ganze aggregiert, die Stimmrechte, und wir versuchen dann mit der Kappe nachhaltig einen positiven Einfluss zu nehmen aus Unternehmen. Also von daher denke ich, dass das ist dann die beste Möglichkeit, und jetzt auch kein Nachteil, sondern eher ein Vorteil. So sehe ich das.
Ich habe noch eine schusse Frage.
Yeah.
Wie verdient ein ETF für Ausgeber Geld?
Das ist ganz simpel. wenn ihr die ETFs vergleicht auf den diversen Plattformen, die es gibt, da steht a Management Fee. Mhm. Ja, die Management Fee, das ist die Gebühr, die der ETF nimmt. Zum Beispiel unser S&P 500 kostet 0,05%, also 5 Basispunkte.
Mhm.
Das ist dann die Gebühr, die der Anleger zahlt. Aber das ist nicht die Gebühr, die jetzt Invesco verdient, sondern wir zahlen ja auch dann, das haben wir eingangs erwähnt, an den Indexanbieter, also MSCI, eine Gebühr, dass wir deren Index nutzen dürfen, also replizieren dürfen. Wir zahlen natürlich an das Portfolio-Management Geld, die dann den ETF managt. wir zahlen an Lagerstellen Geld, ja, die Custodians heißt das, wo also die ETF-Aktien gelagert sind. Mhm. Und von daher kannst du eigentlich relativ viel von diesen 5 Basispunkten wieder abziehen an Kosten. Und dann das bisschen, was noch übrig bleibt, das zahlt unsere Gehälter.
Das Büro in Zürich.
Genau, das Büro in Zürich, richtig, okay. Wo wir jetzt hier gerade sitzen.
Aber ich glaube, das erklärt ja auch gerade so ein bisschen, warum ETFs so cool sind. Durch die Digitalisierung und Automatisierung kann es eben so günstig möglich gemacht werden.
Ich meine, ETFs ist ein Skalengeschäft. Das bedeutet, die Kosten sind fix. Desto größer der ETF ist, desto desto günstiger wird das Ganze dann natürlich auch und desto lukrativer wird es dann auch für den Asset Manager. Ja, weil du hast eine fixe Kostenstruktur und für Investoren und Anleger ist es natürlich die beste Variante zu investieren. Warum? Weil erstens einmal ist es super kostengünstig. Du hast nicht zig verschiedene Anteilsklassen von 2,5%, 1,5%, 1%, das kommt ja immer drauf an, ja, wie viel bei aktiven Fonds, wie viel du anlegst, ja, dann kommst du in den günstigeren Share-Klassen rein. Bei dem ETF hast du einfach eine Gebühr, ja. Und deswegen sagen wir auch oft, das ist die Demokratisierung des Investierens. Du kannst zum Beispiel in unseren FTSE All World mit 5 Stutz kannst schon investieren, ja. Du brauchst nicht mehr irgendwie Hunderte von Franken oder Tausende oder, sondern wirklich mit 5 Franken kannst du in den globalen Aktienmarkt investieren. Das ist eben ein Riesenvorteil, was ETFs haben. Und du kannst auch ETFs mittlerweile auch relativ kostengünstig über Digitalbanken auch in der Schweiz investieren. Ja? Da gibt es ja diverseste Plattformen. Und genau, deswegen, da würde ich euch Zuhörer raten, einfach informiert euch, wo kann man günstig investieren. Und mit dem ETF, da macht ihr wirklich nichts falsch, ja. Also langfristig investieren mit günstigen Gebühren, das ist eigentlich die Möglichkeit. Und das ist auch der Grund, warum ETFs über die letzten Jahren so stark angewachsen sind. Mhm. Ja, wenn man überlegt, vor.
Es geht gar noch nicht so lang, gell? Also das ist es so ein bisschen. Ja, in den 90er Jahren, oder?
Ja, genau, das ist in den 90ern sind die ETFs nach Europa gekommen, ja. In den USA gibt es die nicht schon länger. Ging in den 70ern los. Und das waren eigentlich Indexfonds, die damals lanciert wurden. Und in Europa genau ab den 90ern. Und dann kam wirklich der Boom über die letzten 10 Jahre, muss man sagen, wo dann auch viel mehr professionelle Investoren, der Endanleger, mehr und mehr in ETFs investiert hat, weil sie gesehen haben, mit einem ETF bilde ich den Markt ab. Bei einem aktiven Manager zahle ich zum einen sehr hohe Gebühren stellenweise. Zum anderen hast du natürlich das Risiko, dass der aktive Manager den Referenzindex nicht outperformt. Mhm. Ja, du hast ein Risiko, dass du jetzt auf den Manager setzt, der eben jetzt schlecht performt. Und wenn wir jetzt auf den US-Aktienmarkt schauen, über die letzten 10 Jahre gibt es de facto keinen Manager, der es schafft, nach Gebühren den US-Aktienmarkt zu performen. Ja, und dann ist eben die Frage, wieso soll ich auch für Märkte, die sehr, sehr effizient sind, Gebühren zahlen oder hohe Gebühren zahlen, mit dem Risiko, dass ich noch underperforme. Hm. Ja, dann nehme ich doch lieber den günstigen ETF und hab eben dieses Risiko nicht zu günstigen Konditionen. Und das ist genau die Erfolgsgeschichte von ETFs. Und mittlerweile kann man ja ETFs wirklich auf diverseste Themen, ja, vom globalen Aktien bis auf Blockchain, Biotech,
Geschlechtergleichheit, alles, ja.
Clean Energy, Solar, Wind, also wirklich anders ist ja mittlerweile dazu zu investieren über ETFs. Das macht es natürlich dann als Blockbuster für in der Finanzindustrie und macht es eben sehr, sehr spannend auch für Endanleger.
Du hast ein paar Sachen gesagt, wo ich unbedingt noch darauf zurückkomme.
Yeah.
Aber ich glaube, bevor wir zum Wie gehen, also wie und wo komme ich zu diesen Sachen, also zu den ETFs, nicht zu diesen Sachen, wir bleiben bei den ETFs.
Yeah.
Aber was mich interessiert ist, aber du hast gesagt, ab 5 Franken. Mm-hmm. Das heisst, gewisse ETFs kosten 5 Franken,
yeah.
Andere kosten 250
yeah.
Franken.
Yeah.
Der Preis vom ETF, ich glaube, wir müssen dort mal schnell rein. Wenn ein Heißstück, also wenn ich sage 5 Franken, das ist das ein Stück.
Ja.
Und mit dem einen Stück kaufe ich einen Anteil von dem Korb, von diesen ganzen Aktien.
Ja, genau.
Aber warum können die einen 5 Franken sein und die anderen 250?
Google, eine sehr gute Frage. Es kommt zum einen darauf an, wie der ETF-Anbieter eben die Stückelung gemacht hat bei der Lancierung von dem ETF. Wir haben damals jetzt zum Beispiel den FTSE All World, den wir lanciert haben, haben wir bewusst mit der Stückelung 5 Franken lanciert. Also in diesen 5 Franken bist du effektiv investiert in 4.000 Unternehmen über 50 Länder. Das muss man sich mal überlegen. Nur ist es jetzt so, wenn so ein ETF lanciert wird, brauchst du ja erstmal Kapital, um das Ganze in diese Aktien zu investieren. Also wir haben damals bei dem ETF mit 5 Millionen begonnen und dann investiert man erstmal in diese ganzen Wertpapiere und dann kommt eben die Stückelung. Ja, man hat verschiedene Varianten. Wie du sagst, man kann eine 200 Franken Stückelung nehmen, man kann, wie wir es jetzt gemacht haben, eine 5 Franken Stückelung nehmen. Und das liegt dann eben beim ETF-Emittenten, wie er die Stückelung haben möchte. Wir haben uns bewusst für die 5-Franken-Stückelung entschieden. Warum? Weil es eben sehr spannend ist für Endanleger. Ja? Gerade wenn man jetzt nicht viel Geld hat zum Investieren, ist die Hürde natürlich eine andere, 5 Franken zu investieren statt 200. Ja? Das ist effektiv ein Grund. Jetzt ist der Punkt, der natürlich auch spannend ist. Wir haben ja darüber gesprochen, in den 90ern gab es die ersten ETFs. Jetzt gab es natürlich dazu mal zum Teil ETFs dann, die mit einer niedrigen Stückelung lanciert wurden. Nur was ist passiert? Über diese 30 Jahre ist der Aktienmarkt natürlich gestiegen. Jetzt werden dann 5 Franken irgendwann dann, sagen wir mal, nach 10 Jahren, wir gehen jetzt mal von 10% Rendite pro Jahr aus, sind die eben nicht mehr 5 Franken, sondern 10 Franken. Dann ist deine Stückelung bei 10 Franken. Ja, das bedeutet, wenn die Märkte steigen, wächst natürlich dann auch dein Anteil.
Also das Alter vom ETF,
genau, spielt eine Rolle. Richtig, das spielt dann in dem Fall eine Rolle. Was man machen kann, ist, man kann irgendwann, wenn der Anteil zu groß ist, dann auch wieder sagen, man stückelt es wieder zurück von 300 auf 150. Aber das ist dann ein sehr großer Aufwand. Machen wir wenigstens an, Peter.
Und jetzt aber noch eine andere Frage. Ja. Das geht ja ETF so thesauriert, das heißt, ja, so den Dividenden direkt reinvestieren. Ja. Und das bildet sich ja dann auch im Preis ab.
Ja, richtig.
Das heißt, meine ETFs werden teurer.
Genau,
ja. Also wie stelle ich dir sicher, dass das funktioniert?
Wir haben ja effektiv wirklich dann Portfolio-Manager, die nehmen die Zuflüsse der Dividenden. Mhm. Ja, das sind ja Dividenden, also das sind Ausschüttungen von den Aktien von den Unternehmen. Die fließen rein und diese Dividendenzuschüttungen werden dann automatisch wieder vom Portfolio-Management-Team reinvestiert in Aktien.
Mhm.
Ja, das bedeutet, das ist eigentlich deswegen eine relativ gute Möglichkeit zu investieren über die Thesaurierung, weil damit ist man immer automatisch investiert und muss nicht selber dann wieder, sobald man die Ausschüttung erhält, neue ETF-Anteile kaufen, sondern es macht das Portfolio-Management für einen und wie wird das sichert? Also ich meine, das ist deren Job. Die schauen tagtäglich dann auf den Bildschirm, um dann genau diese Ausschüttung zu tracken und dann wieder in Aktien zu investieren. Mhm. Ja? Deswegen würde ich auch jedem raten, wenn man langfristig investiert, sollte man eher nicht in ausschüttende Varianten investieren, sondern in thesaurierende Varianten.
Und dann geht es noch im Market Maker.
Ja.
Ganz einfach richtig
gesagt. Ja, genau.
Was macht denn der?
Gut, das ist, der ETF ist ja gelistet an der Börse. Mhm. Ja, das ist der große Unterschied zu einem Fonds. Ja, Mutual Funds, also aktive Fonds, sind ja nicht gelistet an der Börse. Jetzt ist es so, dadurch, dass man ein Börsenlisting hat, kann dieser ETF ja morgens um 9.30 Uhr oder 9 Uhr gekauft werden. Und sagen wir mal, um 16 Uhr fühlt man sich danach, wieder den ETF zu verkaufen. Kann man machen. Mhm. Würde ich jetzt nicht raten, aber kann man machen, wenn man möchte. Ja. Jetzt hat man jetzt, in der Mitte hat man natürlich den Market Maker. Der stellt sicher, dass das eben dieser Kauf- und Verkaufsprozess über die Börse mit den geringsten Spreads, ja, ein Spread ist die Kauf- und Verkaufsseite, so eng wie möglich ist. Und das ist eigentlich ganz wichtig, 1:1 wie bei einer Nestle-Aktie, wie bei einer Standard-Aktie wird eben der ETF genauso mit einem Bid-Ask-Spread, nennt man das, ja, Geldbriefspanne, gehandelt. Und dafür ist dann der Market Maker zuständig, der dann die Transaktionen an der Börse, sei es über die SIX oder über die BX, also die Berner Börse, dann durchführt. Und dann gibt es uns noch ein bisschen komplizierter zu machen.
Das ist gut, wir haben gesagt am Anfang, es wird heute ein bisschen komplexer, ist sehr gut.
Dann gibt es noch, noch die Authorized Participants.
Okay, das haben wir
APs. Die haben die Aufgabe bei einem ETF. Sagen wir mal, heute Morgen investiert ihr in unseren FTSE All World. Jeder von euch da draußen, sagen wir mal 100 Stutz jeweils. Es kommen ja diese, sagen wir mal, 100.000 Franken zu Invesco. Jetzt haben wir natürlich die Aufgabe, unser Portfolio-Management muss ja diese 100.000 Franken jetzt investieren. Ja, jetzt kommen sie in dieses Geld und es muss investiert werden. Was sie jetzt machen, ist, sie gehen zu den Authorized Participants. Das sind eben die, explizit eigentlich auch die Market Maker. Nur deren Aufgabe ist jetzt, an den Primärmarkt zu gehen und diese Aktien zu kaufen und diese Aktien einzuliefern in unseren ETF.
Damit das stimmt, dass ihr das auch abbildet.
Richtig, weil sonst haben wir weil sonst haben wir eine relativ hohe Cash-Komponente, also Bargeld-Komponente im ETF. Und dadurch hätten wir dann eine höhere Abweichung, eine Tracking Error zur ursprünglichen Benchmark, was ja nicht gut ist, weil mit dem ETF will man ja immer voll investiert sein zu 100% und eben keinen, weiß nicht, Tracking Error, sagt man dazu, zur Benchmark haben. Ja, und deswegen gibt es dahinter eben noch diese APs, die eng mit dem Portfolio-Management-Team zusammenarbeiten und sicherstellen, dass wenn es hohe Zuflüsse, aber auch Abflüsse gibt, dass dieser Prozess dann so smooth wie nur möglich abläuft.
Tja, damit hast du gerade eine Frage auch beantwortet, die sich mir schon gestellt hat, weil ich plane ja, wenn ich, keine Ahnung, älter bin, dann irgendwann soll ECF zu haben und irgendwann verkauft man ja die vielleicht.
Ja.
Und das hast du gerade beantwortet, das heisst aber auch, das funktioniert eigentlich immer. Es ist nicht so, dass ich dann vielleicht 60 bin und mega viel ETF in meinem Depot habe und dann möchte ich niemand.
Nicht, genau. Also das ist ja der Vorteil bei dem ETF. Du hast schlimmstenfalls die Liquidität vom unterliegenden Wertpapier. Das ist egal de facto sozusagen, ob du jetzt deine Alphabet-Aktie, deine Nvidia-Aktie jetzt selber über die Börse verkaufst oder über dein Nasdaq 100 verkaufst, weil dann werden wieder über den Primärmarkt geht wieder der Portfolio-Manager und verkauft die an über die Börse. Nur mit dem Vorteil eben, dass beim ETF sind natürlich die Transaktionskosten viel niedriger, als wenn du jetzt selber als Privatinvestor natürlich über den Online-Broker gehst, die Einzelaktien selber verkaufen möchtest, ist natürlich super teuer. Wir zahlen zum Teil ja bei Anbietern hier, sagen wir mal, 9 Franken. Das ist teuer.
Ja, aber das ist noch eher einer von den günstigen.
Das ist noch einer von den günstigen, aber jetzt wenn du überlegst, du hast, sagen wir mal, 500 Franken investiert jetzt in, sagen wir, 3-4 verschiedene Aktien, das sind 36 Stutz nur an Transaktionskosten versus du hast in 4.000 Aktien über den ETF investiert und hast Basispunkte, ein paar Cent an Transaktionskosten. Warum? Weil eben wir als großes Haus dann natürlich ganz andere Transaktionskosten haben, als wenn es jetzt ein Privatanleger macht.
Mega spannend. Ich würde jetzt gerne sagen, wir haben fertig Nerd-Talk, aber ich habe noch mehr Fragen, die eigentlich so ein bisschen tricky sind.
Bin ich zu nerdy?
Nein, ich stelle ja die Frage. Ich finde es mega spannend. Ich hoffe, es lässt an diesem Punkt noch irgendjemand zu.
Ich hoffe es auch, oder? War das so komplex?
Nein, also ich, einfach, wie gesagt, ich habe vorgewarnt am Anfang und ich finde es mega spannend. Und ich finde, das sind auch die Sachen, wo wir momentan darüber reden, weil für viele ist gerade ein ETF so abstrakt. Und das ist es auch, aber gerade ich habe jetzt schon ein paar Jahre investiert und plötzlich kommt, aber wie geht denn das? Und ich habe jetzt einfach gerade gedacht, ich würde dir jetzt gerne irgendetwas Lustiges, fragen. Ja, nein, es geht um Steuern in der nächsten Woche. Oh. Aber das ist nicht, es würde, aber wir haben es lustig miteinander, das ist ja auch gut. wie ist das mit den Steuern bei den ETFs?
Also, mit ETFs, da gibt es viele verschiedene Faktoren, die bei der Besteuerung relevant sind. Wo soll man anfangen? Weil das Thema ist so breit.
Aber es gibt verschiedene Levels,
es gibt wirklich diverseste Level, diverseste Themen bei der Besteuerung.
Also vielleicht kann ich mal so sagen, was muss ich als Endkundin wissen und ist es korrekt, dass wir alle sagen, ich soll ETF kaufen, die in Irland aufgelegt sind?
Dann fangen wir mal an. worauf du gerade Bezug nimmst, ist ein Doppelbesteuerungsabkommen zwischen Irland und den USA. Ja? Weil, warum sage ich das? In den USA, und warum beziehe ich mich überhaupt auf die USA? Sobald jeder von uns in einen globalen Aktien-ETF investiert, ist er plus minus 60% im US-Markt investiert. Das ist einfach so, ja? Weil der US-Markt der größte Aktienmarkt ist. Jetzt hat man im US-Markt eine Dividende im Schnitt von 1,5-2% pro Jahr. Das ist nicht schlecht. Ja? Also man bekommt 1,5-2%. Auf diese 1,5-2% Dividende nimmt die US-Steuerbehörde 30% US-Quellensteuer. Das bedeutet, wenn du als Anleger direkt in Aktien investierst, US-Aktien, bekommst du eben nicht die 2% Dividenden, sondern dann die 1,4%, weil du zahlst ja 30% US-Quellensteuer.
Kann ich bestätigen, das steht nach der so einmal auf dem Auszug drauf. Ja? 2x15% würde ich dazu. Genau.
Okay. Gut, das ist schon mal nicht so gut, weil du zahlst Steuern. Finde ich jetzt nicht immer ideal. Aber
anderes Thema. Genau. Aber wir müssen es zahlen. Wie können wir es optimieren?
Jetzt optimieren. Du kannst es folgendermaßen optimieren. Entweder investierst du in einen irischen ETF, wie du es korrekt gesagt hast, und dort wird deine Besteuerung reduziert von 30% auf 15%. Schon mal sehr, sehr gut. Mhm. Ja? Das bedeutet, du hast nicht mehr 60 Basispunkte Besteuerung pro Jahr, sondern 30 BIPs.
Warum?
Es gibt ein Doppelbesteuerungsabkommen. Gilt aber auch nur für ETFs. Mhm. Ja, also ETFs und Aktien. Jetzt kommt allerdings das meist noch komplizierter. Das tut mir wirklich leid.
Also ihr seht es jetzt nicht, ich habe so aufzeichnen.
Ja, ich zeichne was auf, weil das ist für meine Konzentration einfach dann besser. Jetzt gibt es seit dem Jahr 2017 die Möglichkeit, und das Ganze hieß, ja, ich mache es jetzt zu nerdy, aber das hieß, ich sage es jetzt einmal, Higher Act 871M. Hat wahrscheinlich niemand hier gehört bei euch, aber das gibt es wirklich. Also ihr könnt es googeln. Ich wiederhole es auch nochmal, Higher Act 871M. Es wurde in 2017 eingeführt in den USA und seitdem ist es folgendermaßen. Wenn du in einen synthetischen ETF investierst, auf den S&P 500, auf den MSCI USA, aber auch MSCI World, bist du komplett US-Quellensteuer befreit. Das bedeutet, du zahlst nicht mehr die 30%, nicht die 15%, sondern 0%. Also du bekommst die komplette Dividendenrendite von 2% ohne US-Quellensteuerabzug. Und ich wiederhole nochmal, das sind wirklich eine Handvoll ETFs oder Indizes, die dort ausgeschlossen sind von der Quellenbesteuerung. Das ist der S&P 500, MSCI USA, Nasdaq 100, MSCI World und lustigerweise seit knapp 2 Jahren auch der S&P 500 ESG. Plus S&P 600 Small Cap. Diese Indizes sind steuerbefreit, weil es eine Harmonisierung gab zwischen den Swaps und dem Future-Markt. Und deswegen bekommen auch nur die ETFs, die synthetisch sind, auf diesen Indizes die komplette Steuerbefreiung. Bedeutet, wenn man jetzt in einen physischen ETF auf den S&P 500 investiert, mit irischem Domizil zahlt man 15% US-Quellenbesteuerung. Wenn man in einen synthetischen S&P 500 ETF investiert, 0%. Wir sprechen also von 30 Basispunkten Unterschied pro Jahr. Und wenn man überlegt, zum Teil schauen wir uns ETFs an und die Gebühren und sagen, ja gut, der eine kostet jetzt 3 Basispunkte, der andere 5 Basispunkte, der andere 7. Und hier lässt man effektiv nur, wenn man sich die Steuer anschaut, 30 Basispunkte liegen, wenn man die falsche Struktur nimmt für US-Aktien.
Und die ETFs sind in der Schweiz auch verfügbar?
Ja.
Und die haben dann aber das Domizil
Irland.
Aber sie müssen synthetisch sein. Genau.
Wegen dieser Harmonisierung zwischen Future und dem Swap. Deswegen, das gilt, weil die synthetischen ETFs sind ja Swap-basiert. Die haben natürlich auch wieder Aktien hinterlegt, also es sind keine Zertifikate, sondern das ist wirklich, sagen wir mal, 99% sind effektiv die Aktien. und man hat einfach den Swap drüber, um diesen Steuervorteil zu
bekommen. Ja. Sehr spannend.
Ja, das ist schon ein bisschen komplexer, okay. Aber merkt euch einfach diese Indizes, die ich erwähnt habe, und da idealerweise dann synthetisch nehmen. Ja, also Invesco bietet eben jetzt in kurzem Eigenwerbung, aber wir bieten genau auf diesen ETFs, die US-Quellensteuer befreit sind, jeweils den ETF an.
Das ist mega gut und es ist so ein Running Joke, dass ich jedem Podcast nehme Hausaufgaben mit. Und das ist jetzt meine Hausaufgabe, weil ich habe eigentlich, glaube ich, nicht so einen MSCI World. Das muss ich jetzt unbedingt anschauen.
Ja, und lustigerweise, dieser Steuervorteil zählt auch für Kanada. Ja? Also wirklich USA und Kanada. Und beim MSCI World hast du eben USA und Kanada. Deswegen 60% bist du komplett quellensteuerbefreit.
Ja. Sehr cool. Danke vielmals. Steuern sind wir so weit. Sind das alle Steuersachen gewesen, die wir unbedingt wissen?
Also das ist das Wichtigste, würde ich sagen, was für ETF-Investoren relevant ist. Und damit kann man schon so viel sparen. Mhm. Und ja, das gilt auch für alle, die gerade zuhören. Also da gibt's, weil viele Steuerthemen, da kommt es dann drauf an, wieder, das ist einzelfallbezogen. Aber das ist wirklich allgemein für alle.
Mhm. Weil dann würde man zu deinem Lieblingsthema, glaube ich, kommen.
Ah ja,
okay. Es ist schon ein bisschen atmen. Man kann ETFs einfach kaufen inzwischen. Digitalisierung hat da ganz viel möglich gemacht, was früher nicht möglich war. Wie kaufe ich am einfachsten ETFs?
Ich sage mal, okay, ich selber mache. Mich erinnert, wäre jetzt komisch, wenn ich sagen würde, ich investiere jetzt nur in Einzelaktien und ich mache nichts mit ETFs.
Das wäre doch komisch, ja.
Komisch. Ich selber im Depot habe fast nur ETFs und mache es folgendermaßen. Ich investiere einmal im Monat und es gibt diverse Anbieter in der Schweiz. Dort kann man beispielsweise gratis in einen ETF einkaufen. Ja? Das bedeutet, die Transaktionskosten liegen bei 0 und das dann monatlich. Und idealerweise dann einen breit diversifizierten ETF wie den FTSE All World. Und das nächste ist dann effektiv zu schauen, dass die Gebühren auch niedrig sind bei dem ETF. Ja? Und das ist eigentlich de facto das für mich relevant ist. Das andere, was auch sehr relevant ist, ist die Währung. Ich versuche, die ETFs in Schweizer Franken zu selektieren, weil sehr häufig, das sieht man dann natürlich dann nicht, wenn man jetzt einen ETF nimmt in US-Dollar, hat man fast 1% an Währungskosten. Also wenn ich jetzt, sagen wir mal, 100 Franken investiere, der ETF in US-Dollar notiert ist, wechselt die Bank erstmal die Franken in US-Dollar und investiert dann die US-Dollar in den ETF. Wenn jetzt der ETF allerdings in Franken notiert ist, gibt es eben diesen Wechsel nicht. Und da spart man sich zumindest mal 1%. Hätte ich jetzt wirklich über den Daumen gepeilt, 1%.
Ja, es ist viel. Es ist
ja, aber es ist oft, ja. Und genau, deswegen schaue ich zum einen monatlich zu investieren, um einfach diesen Cost-Average-Effekt zu generieren. Zum anderen schaue ich mir wirklich an, welchen Broker nehme ich, also über welche Plattform handle ich. Idealerweise zahle ich sehr wenig oder nichts für die Transaktion. Ist sogar in der Schweiz möglich, war vor ein, zwei Jahren nicht der Fall.
Und könnte man sehr stark aus der deutschen Literatur und dort ist immer von dem Sparplan reden.
Ja, genau. Also effektiv, immer, was ich gerade dir erzähle, ist ein ETF-Sparplan. Ja. Weil du bist dann eben nicht emotional dabei, weil sonst kommt genau der Punkt, und dann denke ich, jetzt warte ich vielleicht mal einen Tag noch, vielleicht gehen die Märkte noch, vielleicht kann ich günstiger kaufen.
Also ich kann sehen, dass bei mir jetzt aktuell, wo plötzlich habe ich, ist jetzt nicht alles zu teuer.
Also,
weil man hat den Ankerpreis und der Ankerpreis besagt eigentlich, man hat irgendwie mal einen Preis vor 5 Jahren gesehen, dann hat aber der ETF noch 5 Franken gekostet und jetzt ist er vielleicht bei 10, dann denkst du plötzlich, aber jetzt ist eh alles zu teuer. Oder umgekehrt, dass wenn es dann nicht so gut läuft, dann denkst du, es geht noch tiefer. Aber man fährt so viel an, überlegen, obwohl ich es ja eigentlich besser wüsste und theoretisch das alles gelesen habe und weiss. Und trotzdem denkst du plötzlich so, soll ich jetzt den Monat nicht aussetzen?
Und genau das ist der größte Fehler. Eigentlich muss man regelmäßig investieren, die Gedanken ausschalten, am besten wirklich jeden Monat auch dieselbe Summe. Man profitiert stark von diesem Cost-Average-Effekt, also man hat so einen Durchschnittspreis, den man dann investiert. Man profitiert vom Zinseszinseffekt, der natürlich relativ wichtig ist in der ganzen Investitionsgeschichte. Wenn man sich anschaut, wenn die Märkte hochlaufen, hat man dann diese Fear of Missing Out. Mhm. Man springt dann irgendwann drauf. Man denkt, das ist zu teuer. Irgendwann investiert man und dann hat man so zu lange gewartet.
Das sehen wir jetzt beim Bitcoin gerade wieder wunderschön, oder?
Ja, richtig. Ja. Ich glaube, effektiv, wahrscheinlich haben die meisten vor 2 Jahren investiert, als Bitcoin bei 65.000 war. Dann ist runtergegangen, dann waren alle so, jetzt ist runter, jetzt
mache ich nichts mehr.
Jetzt mache ich nichts mehr. Und jetzt ist es wieder schnell, jetzt ist es wieder hoch. Und jetzt so langsam, jetzt muss ich aber, jetzt geht es auf 100.000 vielleicht.
Muss nochmal kaufen. Und kaufen wir immer mega teuer.
Genau. Ja. Hätte man, jetzt kommt hätte, zur Fahrradkette, einfach monatlich die ganze Zeit investiert, wäre man viel besser dran gewesen. Ja. Und dasselbe ist natürlich bei ETFs der Fall.
Und man hätte nicht müssen darüber nachdenken.
Ja,
man hätte keinen Aufwand.
Richtig, ja.
Das ist eigentlich so gut, ja.
Und man ist dann nicht so getrieben, also man versucht nicht den Markt zu timen. Das schafft eh keiner.
Nein, das ist ja erwiesen, dass das...
Das schafft man nicht. Das ist, da gibt es so viele akademische Studien dazu. Nur lustigerweise, es gibt sogar Bitcoin-ETFs. Ja, man kann auch einen Bitcoin-ETF nehmen, monatlich reinsparen. Ja, also man muss jetzt nicht unbedingt versuchen, da den Markt zu schlagen oder der... Und den Tiefpunkt kriegt man eh nicht.
Nein, genau, der höchste und der tiefste hast du nicht. Grundsätzlich ist es ja auch so, dass wenn immer ich etwas kaufe, geht am nächsten Tag runter.
Ja.
Und das ist so ein Klassiker, oder?
Ja.
Und ja, wenn du etwas verkaufst, kannst du sicher sein, dass es nachher dann das erste Mal ein bisschen raufgeht. Das ist auch so.
Also ich muss echt sagen, ich schaue mir mein Depot zum Teil monatelang überhaupt nicht an.
Ja.
Weil es läuft einfach automatisch, weißt du?
Ja.
Gut, jetzt zum Beispiel China habe ich auch automatisch ein bisschen, das ärgert mich dann doch, weil... Es lief jetzt über 3 Jahre oder negativ, aber das ist jetzt. Und deswegen ist es eigentlich gar nicht so schlecht, breit zu investieren und gar nicht so in Nischenthemen reinzugehen und so. Ne? Einfach einen breiten Aktienmarkt. Und da hat man ja auch Renditen von 8% über die Historie gehabt. Ne? Also von daher wird man da eigentlich relativ gut. Aber alles besser als nicht zu investieren, weil dann nach Inflation verliert man.
Absolut. Und etwas, was du noch gesagt hast, was ich unbedingt nochmal möchte hervorheben, weil es mega wichtig ist, wenn ihr in Schweizer Franken den ETF nennt, dann übernimmt der ETF-Anbieter für euch die Umrechnungen. Ihr zahlt nicht mehr.
Ja.
Das ist eigentlich ein riesiger Faktor, auch nochmal zum Geld zu sparen.
Ja.
Und ich am Anfang auch nicht gecheckt habe. Dann dachte ich, US-Dollar oder Euro spielt jetzt keine Rolle. Aber es ist so wichtig, wenn er in Schweizer Franken verfügbar ist.
Ja.
Du musst nicht mehr denken, du musst keine Gebühren weitere übernehmen. Darum habe ich das jetzt nochmal separat sagen, weil das ist wirklich eine mega coole Sache, dass es auch immer mehr ETF gibt, die in Schweizer Franken sind.
Es gibt ja 2 Sachen, die hier wichtig sind. Einmal ist das Listing in Schweizer Franken. Und das andere ist, man kann auch ETFs natürlich kaufen, die Schweizer Franken gehedged sind.
Mhm.
Ja, das bedeutet, man hedgt das Währungsrisiko zum US-Dollar beispielsweise komplett raus.
Also man sichert es ab.
Man sichert es ab, genau. Kostet aber natürlich dann was. Ja, das sind dann 2-3% stellenweise pro Jahr, die natürlich dann die Performance reduzieren. Beim Aktienmarkt muss man es jetzt nicht unbedingt machen. Ja, also das Hedgen, ich sehe es jetzt nicht. Bei Obligationen ist was anderes. Ja, weil gerade wenn man sich anschaut, Euro-Franken, US-Dollar oder Franken, da gibt es dann doch relativ starke Bewegungen. Und auch wird die letzten Jahre, wenn man sich anschaut, der Franken wird immer stärker und stärker. Wenn man jetzt in ausländische Obligationen investieren wollen würde, dann würde ich schon versuchen, dann eine gehedgte Variante zu nehmen. Ja. Aber ansonsten wichtig, Schweizer Franken, Trading Currency, das ist sehr wichtig über die Börse. Das Listing sollte in Franken sein.
Du hast mich gerade in Versuchung geführt, noch etwas zu Obligationen, ETFs zu fragen, aber das machen wir nicht. Ich habe noch andere Fragen, wo wir in dem Thema bleiben. Sonst müssen wir halt noch eine weitere Folge aufnehmen, wo wir noch mehr so Fachthemen haben. Weil ich habe auch noch ein paar Sachen, die voll in das reingehen, was du jetzt gerade auch persönlich erzählt hast, wo über Instagram gefragt worden sind. Zum Beispiel, auf was achte ich, wenn ich ein Portfolio erstelle?
Ja gut, jetzt müsste ich wissen, wer stellt die Frage. Wenn es jetzt die 18-Jährige ist, ist es eine andere Komponente, als wenn es jetzt die 75-Jährige ist beispielsweise. Ja, also worauf achte ich jetzt? Jetzt nehmen wir einfach mal jemanden, der 35, 40 ist. Ja. Und die Risikotoleranz, mittelmäßig. Also was ich machen würde, ist, die Aktienquote sollte relativ hoch sein. Ja, desto jünger man ist, desto höher sollte die Aktienquote sein. Das ist schon mal der eine Faktor, der wichtig ist. Obligationen sind auch wichtig, allerdings sollten sie niedriger sein als die Aktienquote. Von daher sagen wir mal 60% Aktien, 40% Obligationen. Das ist so ein ausgewogenes Portfolio. Mit Obligationen sind die Zinsen auch natürlich jetzt wieder attraktiv. Also von daher ist es jetzt auch wieder spannender, in Obligationen investiert zu sein. Und dann auf der Aktienseite, ich würde ehrlicherweise das gar nicht so komplex machen, sondern man kann einen globalen ETF nehmen, FTSE All World. Da hat man komplett alle Märkte drin. Wenn man jetzt allerdings möchte und so ein bisschen eher sagt, okay, Technology, glaube dran, kann man auch so einen Core-Satellite-Approach machen. Man nimmt als Core den FTSE All World und hat dann Satelliten wie den Nasdaq 100 beispielsweise, der in die Tech-Unternehmen auch natürlich investiert. Oder man sagt, ich möchte in Biotech investiert sein. Da kann man sich dann wieder den Sektor ETF Biotech nehmen. Und dass man darum herum, also Core wirklich sauber, das Hauptaktienportfolio ist mit einem breiten ETF und sagen wir, eine Handvoll Satelliten-ETFs mit Themen, wo man selber fest dran glaubt. Aber auch nicht wieder zu taktisch. Also man sollte jetzt nicht sagen, okay, jetzt, in diesem Monat ist Biotech, in 3 Monaten ist es wieder Blockchain, sondern das sind dann Megatrends. Und so sollte man dann auch investieren. Also nochmal, um es jetzt ein bisschen einfacher zu machen. Ein Core-Satellite-Approach, eine Kombination von Aktien und Obligationen. Wenn man jung ist, fast 90% Aktien, desto älter man wird, sollte die Aktienquote dann sukzessive niedriger sein zugunsten der Obligation, um einfach die Volatilität rauszunehmen, weil Obligationen einfach eine geringere Volatilität haben und sicherer sind als Aktien. Ja, ich hoffe, das die Frage plus minus ein bisschen
beantwortet. Ich glaube schon, ja. Und wichtig ist da noch, es ist natürlich keine Anlageberatung.
Nein, das nicht.
Das muss man sich immer selber informieren. Wir haben es ein paar Mal gehört, investieren ist auch mit Risiken verbunden.
Ja.
Also das gehört dazu. Aber du hast eben auch so erwähnt, Diversifizierung. Hm. Wann ist denn ein ETF genügend breit diversifiziert?
Wann?
Ja. Es gibt ja doch auch ETF, wo nur 20, also der SMI-ETF hat ja nur 20 Titel drin.
Ja gut, da kommt's auf die jeweilige Benchmark oder auf den jeweiligen Index drauf an. Also ich würde eben sagen, nutz lieber ein MSCI World oder FTSE All World, weil da hat man wirklich komplett das Ganze diversifiziert über, hatte ich ja eingangs erwähnt, 4000 verschiedene Aktien, über 50 verschiedene Unternehmen. Und was ich eben bei der einen Frage jetzt vergessen hatte, das ist auch immer spannend, natürlich in Entwicklungsländern investiert zu sein. Ja, nicht nur in den Developed Markets, also in entwickelten Ländern, sondern auch in den Emerging Markets, sei es beispielsweise Indien oder China. Oder das sind eben genau die Märkte, die auch in Zukunft wahrscheinlich zulegen können. Und von daher so breit wie möglich diversifiziert zu sein, ist definitiv ein guter Ansatz.
Die letzte Frage ist auch über Instagram eingereicht worden und ich finde sie sehr gut.
Ja.
Welcher ETF ist denn der beste?
Das ist eine Frage. Es gibt ja so viele verschiedene. Ja, ihr seid gut, doch. Eigentlich den ETF, den ich die ganze Zeit erwähne, der FTSE All World ETF von Invesco. Das ist der günstigste ETF auf dem Bereich mit 15 Basispunkten. Du bist in über 4000 Unternehmen investiert. 50 Länder, entwickelte Länder und auch Entwicklungsländer. Plus, der ist in Schweizer Franken gelistet. Und wir haben den auch in Schweizer Franken Hedge sogar. Das bedeutet, wenn jetzt Anleger gerade diese FX-Punkte, also die Währungskomponenten, die wir besprochen hatten, die Kosten eben nicht haben möchten, könnten sie diesen ETF nehmen, sind breit diversifiziert über ein günstiges Produkt. Und das finde ich dann natürlich nicht schlecht.
Als Gesamtpaket.
Als Gesamtpaket, genau.
Ich bin gelacht, haben wir darüber gefragt, weil es nicht ganz so. Also, ja, genau, es ist nicht ganz so trivial. Und es ist irgendwie, wenn du tiefer im Thema drin bist, so. Eben, dann sind wir wieder bei diesen 7 Senftuben. Und die für dich passen, muss nicht für mich die passend sein.
Richtig.
Aber danke vielmals, dass du dich dieser Frage gleich gestellt hast und eine Antwort gegeben hast. Und grundsätzlich danke vielmals, niemals, dass du dabei bist. Nächste Woche reden wir bei Money Matters über Finanzplanung. Das ist ein Wort, das man immer wieder hört, wenn man sich mit Finanzen beschäftigt. Aber was passiert dort denn eigentlich überhaupt? Eine gute Woche und tschüss zusammen.
Ja, ade, ciao, ciao. Und danke, Lance.